der heutigen Podcast-Episode möchte ich dir 5 Browser-Plugins für mehr digitale Nachhaltigkeit vorstellen. Das heißt, es geht darum, wie kann ich Seiten vorm Besuch schon auf Nachhaltigkeit testen oder während eines Besuchs oder wie kann ich überprüfen, wie viel Daten überhaupt über meine lokale Leitung fließen. Sei gespannt auf diese neue Folge. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Browser-Plugins nutzt ja jeder von uns, weil sie doch einige nützliche Zusatzinformationen generieren können oder Daten abfragen können. Wer SEO macht, wird bestimmte SEO-Plugins nutzen. Ich nutze zum Beispiel eins sehr oft, um Screenshots von Webseiten zu machen, also nicht nur den sichtbaren Bereich, sondern die gesamte Website, oder für LinkedIn gibt es diverse Plugins. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mit dem Thema beschäftigt habt, welche Plugins es jetzt gibt, die für die Untersuchung der digitalen Nachhaltigkeit oder um sich selbst ein bisschen zu überprüfen, was man so tut, den ganzen Tag zu nutzen. Das finde ich halt auch ganz spannend und ich möchte dir heute 5 Stück davon vorstellen. Fangen wir an. Mit dem ersten Tool oder dem ersten Plugin heißt The Green Web von der Green Web Foundation. Damit kann ich zum Beispiel in Google testen, wenn ich eine Suche mache, schon im Vornherein, ob jetzt irgendeine Seite, die in den SERPs angezeigt wird, green hosted ist oder nicht. Klingt ein bisschen strange auf den ersten Blick, aber ist natürlich eine Option, wenn du mehrere gleichwertige Webseiten hast, zu sagen, ach, ich gucke mir erstmal die an und nicht die andere. Man muss natürlich einschränkend dazu sagen, das habe ich auch in einer früheren Folge mal thematisiert, das Thema Green Hosting ist halt auch kein Schwarz-Weiß-Thema. Und dieses Tool wird natürlich auch viele Seiten als Green Hosted anzeigen, die vielleicht auch über Kompensation sich dieses Label verschafft haben. Aber es gibt natürlich trotzdem immer noch ganz viele Webseiten, die das nicht haben. Ihr könnt die natürlich, wie ich es schon öfter gesagt habe, mit zum Beispiel Digital Beacon oder Website Carbon oder EcoCrader, gab es ja auch mal eine Podcast-Folge zu untersuchen. Aber hier mit diesem Browser-Plugin könnt ihr das noch ein bisschen komfortabler machen. Und es hat auch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich habe das hier jetzt gerade mal bei mir geöffnet. Einmal kann man es halt für die Google-Suche einschalten und wieder ausschalten. Und was es dann als zweites noch gibt, den sogenannten Green Web Ethical Filter. Das heißt, ihr könnt dann sogar so weit gehen, in den Google SERPs die nicht green hosted Seiten auszublenden. Das heißt, die werden dann gar nicht angezeigt. Ob man so weit gehen will, weiß ich nicht. Und es gibt noch eine dritte Option. Du kannst auch auf einer Webseite, die jetzt externe Links hast, das auch einschalten hier in dieser Konfiguration dieses Plugins. Und wenn du mit der Maus drüber gehst, dann siehst du immer so in grün, dieser Link oder diese Website, die hinter diesem Link ist, ist green hosted. Also eigentlich eine sehr nette Geschichte. Ich würde natürlich mir überlegen, das jetzt nicht immer aktiviert zu haben, weil das generiert natürlich auch mehr Abfragen im Hintergrund, mehr Datenvolumen. Aber in der Analyse, zum Beispiel der eigenen Website, wenn du halt irgendwo hast eine Referenzliste zum Beispiel und kannst dir mal angucken, wer ist alles greenhosted oder nicht. Oder für Agenturen ist das natürlich auch ein Thema. So kann man auch neue Kunden vielleicht finden, die dann eben das Thema noch nicht auf der Agenda haben. Einziger Nachteil dieses Plugins, gut, Nachteil ist wahrscheinlich nur für mich, es gibt es eigentlich nur für den Google Chrome und nicht für Firefox, für Safari glaube ich auch nicht. Aber da Chrome ja, ich glaube, 90% von euch sowieso nutzen, wird es nicht so viele Leute stören, dass es dieses Plugin eben nicht für alle gibt. Gut, das war die Nummer 1. Die Nummer 2, den Namen habe ich eben schon genannt, der Digital Beacon oder Beacon heißt dieses Plugin. Damit kann man eben dann, ohne jetzt auf die Webseite von digitalbeacon.de SEO wechseln zu müssen, Webseiten direkt analysieren, wenn man im Browser gerade drauf ist auf der Seite und kriegt dann den normalen Report, den man auch bekommt, wenn man auf der Webseite dann die URL einer Domain eingibt, die man testen will. Das gibt es jetzt für Firefox und gab es früher auch für Chrome. Ich habe es jetzt im Vorfeld dieser Folge im Chrome Store, gab es zwar den Link noch, aber hat nicht mehr funktioniert. Und da hat mir der Entwickler, ich habe den dann gefragt, mit dem bin ich auch in Kontakt geschrieben, nee, Chrome hätte das rausgeworfen, weil es nicht irgendwelchen Standards entspricht. Das heißt, das finde ich, das wäre ein bisschen doof. Aber er hat auch ein Bookmarklet generiert. Das heißt, wer sich damit auskennt, kann einfach den Link auf der Website von Digital Beacon kopieren, sich damit ein Bookmarklet anlegen und dann auch auf jeder Seite diesen Test dann direkt mit einem Klick starten. Wenn ihr damit nicht zurechtkommt, dann meldet euch gerne bei mir oder nutzt halt Firefox oder vielleicht habt ihr es ja schon installiert. Ich weiß nicht, ob ich das bei mir als installierte Version irgendwo sichern kann und nochmal zum Download bereitstellen. Würde ich gerne machen in Chrome. Wenn ihr da Ideen habt, wie das geht, sagt mir gerne Bescheid. Das war das zweite Plugin. Kommen wir zu Nummer 3. Auch ein sehr schönes Plugin von Ferhat Irani. Den hatte ich ja in der letzten Folge auch einer meiner 11 Heroes oder inspirierenden Menschen zum Thema digitale Nachhaltigkeit vorgestellt. Der hat ja das schöne Tool Are My Third Party Screen entwickelt. Da kannst du natürlich auch wie bei Digital Beacon oder bei der Queen Web Foundation auf die Website gehen, URL eintippen und er macht dann eine Analyse, wo dann letztlich die nachgeladenen Sachen herkommen, ob die jetzt green-hosted sind oder nicht. Meine Lieblingsseite ist ja immer kicker.de, wenn ich zeigen will. Das habe ich ja, glaube ich, in meinem Buch oder auch in meinen Artikeln dann geschrieben. Wenn ich das dann hier aufrufe auf der Seite, kann ich dann sagen, check page, mache ich jetzt gerade mal im Hintergrund. Dann sagt ihr mir hier, die Startseite hat 250 Requests, 171 davon, also 68%. Third-Party-Requests und 68 davon, also 35% oder ein gutes Drittel, sind Green-Party-Requests. Das heißt, die blenden ja auf solchen Medienseiten extrem viele externe Werbebanner ein oder tauschen Daten mit Werbenetzwerken aus. Und da könnt ihr dann sehen, dass da noch viel Raum für Verbesserungen ist. Das berühmte Room for Improvement, was wir so aus dem Angelsächsischen kennen, wenn irgendwas nicht so toll ist. Aber wir können auch sagen, Kicker ist eigentlich wie viele andere Medienseiten dann wegen dieser Abhängigkeit von diesen ganzen Werbenetzwerken eine ziemliche Dreckschleuder, was CO2 angeht, weil hier Nachhaltigkeit anscheinend noch eine relativ geringe Rolle spielt. Aber man muss halt das Spiel gerade bei diesen ganzen Medienseiten, ich will jetzt nicht auf Kicker eintreten, ihr könnt auch Spiegel, Welt, alle nehmen. Ihr müsst ja entweder die kostenpflichtige Version buchen, könnt die Werbung ausblenden. Ich weiß aber gar nicht, ob man die komplett ausblenden kann. Oder ihr müsst halt dann das Consent-Banner dem Consent zustimmen, sonst funktioniert die Seite nicht und habt dann im Hintergrund diesen ganzen nicht nachhaltigen Müll, der immer nachgeladen wird. Ich frage mich sowieso manchmal, wer die ganzen Dinger anklickt, aber das wäre jetzt nochmal wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, wie so das Geschäftsmodell von Medienseiten funktioniert. Wenn ihr da einen Gesprächspartner habt, oder selbst einer seid, würde ich gerne mal interviewen, wie die dazu stehen, dass die eben so viel Dinge hier im Hintergrund immer nachladen müssen, um dann praktisch ihre Seite zu finanzieren. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt sein müsste oder man könnte natürlich auch gucken, dass man auf nachhaltige Netzwerke geht. Wäre sicher in Teilen möglich. Man sieht es ja hier, 35% sind green, die anderen halt eben nicht. Gut, das war die Nummer 3. Die Nummer 4 ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Die habe ich auch in meinem Buch thematisiert. Also YouTube hat ja Entwicklern, ich glaube bis 2019, die Möglichkeit geboten, dass ich dann zum Beispiel ein YouTube-Video auf meiner Webseite einbette und sage, in welcher Qualität du das dann in deinem Browser angezeigt bekommst. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel eingestellt hätte SD, dann wäre das bei dir erstmal in SD und nicht in HD oder UHD angezeigt worden. Diese Option hat YouTube leider irgendwann entfernt, das heißt, dieser Flag funktioniert nicht mehr. Es ist jetzt so, wenn ich ein YouTube-Video auf meiner Website einbette, dann wird alles wahrscheinlich immer in maximal möglicher Qualität angezeigt und das ist ja auch thematisiert worden, schon glaube ich in früheren Folgen, dass halt so, da habt ihr wirklich ein exponentielles Wachstum des Datenvolumens, wenn ihr von SD zu HD zu UHD geht und es ist nicht immer notwendig, Videos in UHD anzugucken. Manchmal will man auch gar nicht so genau die Falten der Leute sehen Oder ich habe ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, wir machen heute so tolle Videos oder so tolle Qualität, dass dann so die Maskenbildner dann nochmal viel mehr arbeiten müssen, dass die Leute nicht alle aussehen, als ob sie 20 Jahre älter sind wie in der Realität, weil dann die Bildschärfe zu hoch ist. Gut, aber das auch nur am Rande erwähnen. Es gibt jetzt auch ein schönes Plugin, gibt es auch bei Chrome, für Chrome und Firefox, genauso wie das von Fersha Dirani, habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen, gibt es auch für beide. Und da kannst du eben dann in diesem Plugin, wenn du das hast, einstellen, dass eben die Default-Qualität für Videos, die du anguckst, jetzt vielleicht SD oder sogar noch geringer ist, weil manchmal suchst du ja in YouTube nach einem Video und stellst dann nach 5 Sekunden fest, nee, ist eigentlich nicht das, was ich wollte, oder bricht das irgendwann ab. Dann hast du halt weniger Datenvolumen generiert. Oder wenn du halt im umgekehrten Fall feststellst, oh, das Video ist doch toll, dann kannst du natürlich in den ersten paar Sekunden dann auch die Videoqualität bei YouTube nochmal hochstellen. Also hochstellen ist ja immer möglich, nur dass irgendeiner, wenn er auf YouTube ist, später das von Hand nochmal runterregelt. Das sind nur so ein paar Nerds wie ich, die das vielleicht mal machen, wenn sie es nicht wieder vergessen. Deswegen ist dieses Plugin YouTube Quality Settings for oder Video Quality Settings for YouTube heißt es genau, auch eine sehr nützliche Geschichte. Gut, und das fünfte ist jetzt nochmal ein ganz anderer Bereich. Das Tool nennt sich Carbonalizer, ist, glaube ich, schon eines der ältesten Plugins, stammt von The Shift Project, kennt ihr vielleicht auch, die auch diverse Studien aufgestellt haben und auch oft kritisiert werden oder wurden dafür, dass sie sich irgendwann mal ein bisschen verrechnet haben. Aber ich habe ja schon öfter thematisiert, dass diese Umrechnung von Datenvolumen zu CO2-Emissionen in der Regel wenig bringt. Also ich würde mich eher auf das beschränken, was ich messen kann, und Datenvolumen. Mit diesem Add-on Carbonalizer kann man eben sehr gut das Datenvolumen im Browser messen. Das heißt, wenn du unterwegs bist, kannst du ja mal machen, installier dir einfach mal dieses Add-on. Gibt es für Firefox, Chrome, und ich habe es nochmal geprüft gestern, gibt es sogar auch für Safari. Da kenne ich mich ja nicht so aus, aber ich habe es bei meiner Frau auf dem Laptop nochmal geprüft. Das heißt, das kann man installieren. Kannst du sagen, Analyse starten, und dann werden eben alle Datenübertragungen mitgetrackt oder das Datenvolumen mitgetrackt. Du kriegst dann hier auch so ein schönes Kuchendiagramm und siehst dann, also ich habe hier gerade mal meins geöffnet. Ich habe hier 28% Datenverbrauch war auf Google, dann war 23% auf spiegel.de, weil ich da wahrscheinlich irgendwas gelesen habe, und der macht dann hier so eine Aufschlüsselung. Du siehst auch, wie lang du aktiv warst, wie viel Megabyte dann praktisch in beide, also kannst du sogar Up- und Download dann sehen in beide Richtungen. Und dann ist halt immer wieder die Frage, der macht hier natürlich auch nochmal diese Hochrechnung, wie viel CO2-Emissionen das war. Das, wie gesagt, würde ich nicht so ernst nehmen. Man kann auch sein Land noch einstellen. Dann nimmt er wahrscheinlich noch länderspezifische Parameter. Aber generell, um nur mal zu sehen, wie viel Daten jetzt fließen an einem Arbeitstag, da habe ich auch schon mal Leuten so ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn getrieben, wo sie dann festgestellt haben, oh, ich habe hier irgendwie an einem Tag so viel Gigabyte hier durchgeschleust, weil ich dann ein paar Videos angeguckt habe. Und da kann man eben sehen, wenn man jetzt sich zum Beispiel dieses Plugin für die Videoqualität einstellt, dass dann eben viel weniger Daten fließen. Das kann man dann hier sehen, wenn man sich dasselbe Video jetzt in zwei Qualitäten zum Beispiel angucken würde. Und das ist, wie gesagt, ein sehr nettes Tool, was man machen kann, um ein bisschen sich selbst zu überprüfen oder eben auch Potenziale zu sehen, wie ich vielleicht übertragenes Datenvolumen einspeichern kann. Ich habe schon öfter gesagt, so die Faustregel, so die einzige, die einfache Rechengröße ist 1 Gigabyte. Datenübertragung sind ungefähr 360 Gramm CO2-Emissionen plus minus, je nach Land. Aber das ist so eine Größenordnung, die man sich dann angucken kann. Wenn ihr noch ein bisschen weitergehen wollt mit dem Thema Datenvolumen, das ist jetzt zwar kein Browser-Add-on mehr, aber das passt jetzt gerade gut in diesen Kontext. Die meisten von euch, oder zumindest mal die Einzelselbstständigen und Kleinunternehmen, haben wahrscheinlich eine Fritzbox. Und in der Fritzbox wird ja auch immer aufgezeichnet, wie viel Daten übertragen werden. Das heißt, wenn ihr euch da in der Bedienoberfläche einloggt, da gibt es halt unter Internet Online-Monitor, Online-Zähler, und dann seht ihr dann, heute ist zum Beispiel so viel an Datenvolumen passiert, gestern, aktuelle Woche, aktueller Monat, Vormonat. Und da kann man sich natürlich auch ein bisschen umgucken, gesendete, empfangene Bytes. Und es gibt sogar Leute, habe ich mir sagen lassen, die da hier Kontingente sich auch selber festlegen oder dann sagen, ich will gucken, dass das irgendwie runtergeht. Also hier bei mir steht jetzt zum Beispiel bei aktueller Monat, 108 Stunden Online-Zeit, insgesamt 20 Gigabyte Datenvolumen, davon gesendet 3,6 und empfangen 16,7. Gut, ist ja meistens so, wenn du halt irgendwo surfst, wird halt mehr empfangen wie gesendet. Wenn du viele Uploads machst, geht das noch in die andere Richtung. Die Zahlen werden bei euch natürlich ganz anders aussehen, je nachdem, was ihr macht. Wenn ihr zum Beispiel Netflix habt oder ihr habt IP-Fernsehen, dann werden die Zahlen natürlich sehr, sehr viel höher sein, weil das wird dann natürlich, je nachdem, bei welchem Anbieter ihr seid, natürlich auch hier über die Fritzbox dann laufen. Das habe ich ja auch schon mal thematisiert, dass das natürlich auch theoretisch alles mitgerechnet werden muss und natürlich so das Datenvolumen, was man so im Web normalerweise generiert am Tag, wenn man nicht den ganzen Tag Videos guckt, natürlich deutlich übersteigen wird. Und da ist es halt auch der Punkt, ob ihr die Dinge bei Netflix oder bei Magenta TV oder wie der ganze Kram heißt, ob ihr die in SD, HD, UHD guckt und natürlich, wie lang ihr online seid. Und das kann man hier auch alles nutzen, um dann einfach nur mal eine Statistik zu machen und sich dann vielleicht zu fragen, wenn ihr da eine Motivation habt, ich versuche das irgendwie zu reduzieren und nutze eben auch die anderen Dinge, die ich vorgestellt habe, eben diesen Videoskalierer, wo man dann sagt, welche Videoqualität es ist. Oder ihr guckt halt auch, wo ihr unterwegs seid, wo ihr surft. Oder es gibt natürlich auch auf Webseiten sehr oft Einstellmöglichkeiten bei Social Media, ob Videos da automatisch loslaufen müssen oder nicht, wenn ihr schon am Vorbeiwischen seid. Das habe ich immer normalerweise alles deaktiviert, aber auf Webseiten kannst du es halt nicht immer deaktivieren. Aber es kann nochmal ein bisschen alles das Bewusstsein schärfen, wo letztlich Daten fließen und wo ich vielleicht irgendwas, ohne dass es mir jetzt groß wehtut, einsparen kann. Abschließend muss man natürlich auch sagen, diese ganzen Plugins senden natürlich auch Daten oder analysieren Daten. Und wenn ihr das halt nicht wollt, dann dürft ihr sie halt nicht nutzen. Aber das Datenschutzproblem hast du halt immer, wenn du irgendeinem Tool erlaubst, dich da dazwischen zu schalten. Gerade jetzt hier bei Carbonalizer zum Beispiel, musst du halt dann auch nochmal gucken, was die auf ihrer Website schreiben, wie die Nutzungsbedingungen sind oder ob die irgendwas mit diesen Daten nochmal anstellen. Dann musst du halt entscheiden, ob du das nutzen willst oder nicht. Oder ich nutze sie halt und lösche meinen Browser-Cache auch relativ regelmäßig. Und wie gesagt, man sollte diese ganzen Tools, was ich auch gesagt habe, nicht immer einschalten. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe dir versprochen, dass ich dir 5 Browser-Tools vorstelle. Ich habe jetzt eigentlich noch mit der Geschichte mit der Fritzbox eigentlich noch ein 6. Tool vorgestellt, wie du praktisch analysieren kannst, wie nachhaltig jetzt Dinge sind, die du im Internet tust. Das war das Tool Nummer 1, war The Queen Web. Dann hatten wir Beacon. Wir hatten Third-Party Screen, Video Quality Settings for YouTube und den Carbonalizer. Viel Spaß beim Experimentieren und optimieren. Und wenn du noch ein Plugin weißt, was ich jetzt hier nicht hatte, was ganz cool ist für Webseiten, dann schick's mir doch gerne. Bis dann. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.